ja, der Track war so eine ganz bestimmte Emotion, die ich hatte, die ich auch gar nicht so gut in Worte fassen kann. Ich glaube, muss man sich einfach mal anhören.
Was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen oder so. Da haben wir uns auch oft ein bisschen in die Haare bekommen.
Wenn es jetzt um deine sexuelle Orientierung oder so ging, so Dinge, wo ich halt echt vorher auch nicht mal drüber nachgedacht habe.
Als auch eine Frau mit einem italienischen Hintergrund darüber geschrieben hat, wie traumatisierend die WM für sie war. Und das war bei mir halt auch so. Herzlich willkommen bei Machtworte. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Er bringt seine Emotionen direkt auf Papier und macht daraus Musik. Für sich und für andere. Heute spricht Fede aus zwei Perspektiven mit mir über Sprache. Als Songwriter und als mein Bruder. In dieser Episode geht es um Schreiben als Selbsttherapie, über die Karriere im Musikbiz und über unsere italo-deutsche Identität. Und vielleicht lernt ihr dabei durch die ein oder andere Anekdote auch mich ein bisschen besser kennen. Viel Spaß! Wie geht's dir, Brudi?
Ganz gut soweit. Ich hatte ja jetzt gerade Release und jetzt ist ein bisschen weniger Stress. Davor ist ja immer ein bisschen viel los und jetzt eigentlich relativ entspannt. Muss noch eine Woche arbeiten und dann endlich mal ein paar Tage frei.
Wir müssen noch Weihnachtsgeschenke kaufen.
Ja, ich weiß. Das Ding ist, es wäre nett, wenn du mich dieses Jahr nicht hängen lassen würdest. So dass ich irgendwie zwei Tage vor Heiligabend noch irgendwas kaufen muss.
Warum und hängen lassen? Ich habe dich überhaupt nicht hängen gelassen.
Ja, lassen wir das mal so stehen. Aber, aber das Ding ist, jetzt machen ja die Geschäfte zu.
Ja.
Und wir müssen uns echt mal was überlegen, wo wir jetzt noch was herkriegen. Also entweder gehe ich jetzt morgen noch los oder du oder wir müssen irgendwas bestellen.
Mhm. Wir können auch ein Bild malen.
Ja. Das machst du dann, du kannst es richtig gut. Deine Bilder sind immer richtig krass schön.
Oder Gutschein für einmal Tisch abräumen.
Ja, das ist auch gut. Oder wir machen wieder so ein Menü mit so einer Brotsuppe, mit Wasser und Brot.
Ja, das muss man jetzt vielleicht erklären. Wir haben mal Restaurant gespielt, als wir klein waren. Und dann haben wir so eine Butze gebaut, das war unser Restaurant und auf unserem Menü war halt eine exquisite Suppe, die aus Brot in Wasser bestand und ich glaube, Mama und Papa haben die dann tatsächlich auch probiert, ne?
Ja, ja, haben sie auf jeden Fall probiert.
Ich glaube,
Shoutout an der Stelle. Müssen uns schon sehr lieb haben.
Kleine These.
Ja.
Okay, ja, Weihnachtsgeschenke können wir ja dann nochmal überlegen, ja. Oder einfach mal antikapitalistisches Weihnachten feiern.
Sprich?
Ohne Geschenke.
Das gibt's nicht in meiner Welt. Nee, wäre eigentlich auch vernünftig. Ich hatte auch gedacht, vielleicht spendet man auch einfach was mal dieses Jahr. Wäre auch vernünftig, aber ja, können wir den ja vorschlagen. Ich brauche Geld.
Ja. Okay, du hast ja gerade schon gesagt, dass du gerade Release hattest und wir haben auch noch gar nicht so richtig darüber gesprochen, wie es jetzt so lief. Ich habe immer nur gesehen, dass du bis tief in die Nacht auf Instagram oder WhatsApp noch unterwegs warst und dann haben wir auch manchmal geschrieben, weil ich auch immer nachts wach bin. Und wie lief's denn? Bist du zufrieden, wie es jetzt angelaufen ist?
Ja, also es lief auf jeden Fall gut. Das Ding ist, man kann das erst in ein paar Tagen dann genau sehen, in welchen Playlisten man jetzt gelandet ist und so. Aber es haben auf jeden Fall, also die Klicks gingen auf jeden Fall direkt am Anfang schon ganz gut nach oben. Ein paar ganz guten Playlisten, das habe ich schon gesehen, sind wir auch gelandet. Jetzt nicht die allergrößten, die ich mir vielleicht erhofft hatte, aber ist auf jeden Fall für jetzt voll okay und dann schauen wir mal die nächsten Tage, was noch dazu kommt, aber bin auf jeden Fall sehr, sehr happy.
Und findest du, dein neuer Track hebt sich irgendwie von den anderen ab oder, weil du hast ja jetzt gerade auch deinen Namen geändert, von Fede auf Fede 404?
Ja, also ich will halt damit so ein bisschen auch signalisieren, dass es jetzt einfach ein neues Kapitel ist. Ich gehe halt künstlerisch und ja, musikalisch in eine neue Richtung. Der Track ist deutlich moderner und ja, ich versuche so ein bisschen Zeitgeist und Inhalt unter einen Hut zu bringen, weil was man halt heutzutage voll viel hat, ist irgendwie halt, ja, dieses klassische, das ist auch ein Klischee, ne, was aber auch teilweise eben zutrifft, dass halt viel irgendwie nur über irgendwelche Markensachen, Drogen, Waffen, Frauen gerappt wird. Es gibt noch ganz viel anderen Rap so und ich hasse dieses Klischee. Ich meine nur, ich will so einen Gegenentwurf sozusagen bringen und will eben zeigen, dass das zeitgemäße Musik auch Themen haben kann. Weil im Allgemeinen ist es halt so, dass wenn du irgendwie was rüberbringen willst, eine gewisse Message, dass du da meistens halt so diese oldschooligen Tracks hast, wo du halt auch einfach mehr erzählen kannst. Und ich will halt versuchen, auch mit so einem modernen Flow und modernen Produktionen auch einen Inhalt rüberzubringen, was manchmal gar nicht so einfach ist. Aber genau, das ist so das, wo ich denke, dass ich das mit Zeichen ganz gut hinbekommen habe und in die Richtung soll es jetzt auch weitergehen.
Wobei man jetzt auch sagen muss, damit man das nicht falsch versteht oder Mensch das nicht falsch versteht, vorher hast du jetzt auch nicht über Drogen oder Waffen oder sowas gerappt, ne? Also
Nee, das nicht, aber ich meine halt, vorher war es nicht so modern von der Produktion wie jetzt. Das ist eher das, was sich verändert hat. Mhm. Die Inhalte weniger. Ich versuche nur eigentlich die gleichen Inhalte wie davor, nur eben auf modernere Produktion und mit ja, zeitgemäßerem Flow zu rappen. Und ja, genau in die Richtung soll es jetzt weitergehen.
Okay. Kann man das schon als Trap-Beat bezeichnen?
Ja, schon.
Ja, ne?
Ja, okay, als Trap-Beat.
Wie sagst du?
Nein, ja, kann man schon sagen, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ist Trap, ja.
Ja, es geht auf jeden Fall voll nach vorne und also ich finde, das ist eins deiner stärksten Songs, Tracks. Wobei ich mag eigentlich alle da, also.
Ich fand es auch ein bisschen süß, dass du halt immer so kommentiert hast, das ist dein bester Track, neben 1990. Und das hast du auch bei YouTube, glaube ich, nochmal geschrieben. Also du wolltest halt betonen, dass halt 1990, weil das halt so unsere persönliche Story war, dass das eigentlich auch mein bester Track ist.
Naja, aber nicht nur, weil es unsere persönliche Story ist, sondern auch, weil du mit 1990 ja auch voll viel Aufmerksamkeit bekommen hast. Du kannst ja einmal so ein bisschen skizzieren, wie so die Karriere von dir vorangegangen ist. Und ich fand, bei 1990 gab es halt nochmal so einen Sprung, weil du da ja bei Rap-Texts gelandet bist.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, also ich fange mal da an, wo ich auch wirklich Musik rausgebracht habe. Mhm. Es war halt so, ich war immer irgendwie unterwegs und hatte angefangen, erste Texte zu schreiben und dann war es immer am Wochenende so, yo, ey, Fede, zeig mal was Neues, hast irgendwie was gemacht und irgendwann, wenn so ein bestimmter Pegel da war, hat man dann halt irgendwie ein Beat angemacht und ich habe dann irgendwie gezeigt, was ich Neues gemacht habe.
Mhm. Wie alt warst du?
Ja, und irgendwann habe ich dann, wie alt ich war?
Mhm.
Da war ich, weiß ich nicht, 20? Ja, 20, okay. 21, irgendwie so. Hatte vorher schon so andere Sachen gemacht, aber halt nichts richtig aufgenommen.
Mhm.
Und dann war ich einmal unterwegs in Linden und habe dann Joel getroffen, den du ja auch kennst.
Ja.
Und der meinte dann, ey, feiere ich sehr und ich kenne wen, der ein Studio hat, ich kenne wen, der Beats macht. Lass uns doch mal da hingehen, ich selber mache Videos und dann lass uns das einfach aufnehmen.
Mhm.
Und das war so der Startschuss. War auch echt noch sehr amateurhaft, haben uns halt irgendwelche Sachen ausgeliehen und mit so einem Dreibein-Stativ hingestellt und nicht viel Bewegung im Video gehabt und so.
Mhm.
Also einfach mal ausprobiert. Aber das war so ein bisschen der Startschuss und dann hatte ich halt gesehen, dass man bei diesem Rap-Tex-Contest da mitmachen kann, wo man diesen Plattenvertrag bei Universal kriegen kann. Und hatte dann einfach 1990 eingeschickt, weil ich hatte das gerade geschrieben und eigentlich auch voll der persönliche Song. Auch als ich den geschrieben habe, war ich irgendwie ziemlich emotional. Und dann dachte ich mir aber, ey, so das ist das, was bisher von mir am stärksten ist. Und habe das einfach eingeschickt, aber ich habe halt nicht gedacht, dass daraus irgendwas wird. Und dann hat ein Kumpel mir plötzlich gesagt, yo, du bist irgendwie in den Top 20. Dann wurden da aus diesen 800 Leuten 20 Leute ausgewählt, die dann halt ja nochmal einen Track einschicken mussten mit einem Video etc. Und dann war eben dieses Finale in Berlin, wo ich dann nicht gewonnen habe, aber so unter den ersten fünf eben war. Ja, und das war dann so der Punkt, wo ich auch gedacht habe, okay, krass, wenn das so bestimmte Leute sagen, dass es gut ist, die auch schon etabliert sind in der Szene, dann sollte ich damit vielleicht weitermachen. Und das war dann so der Startschuss für alles Weitere.
Ja, und was ja auch was ganz Besonderes war, war, dass ein Video rausgekommen ist, wo ExpertInnen aus der Rap-Szene, kannst du ja gleich nochmal erzählen, wer da so genau am Start war, deinen Track 1990, sag ich mal, bewertet haben oder gesagt haben, wie sie den finden und sich irgendwie diese Emotionalität, die du ja gerade beschrieben hast, die du auch beim Schreiben wahrscheinlich hattest und in den Track gelegt hast, dass die sich auf die Jury übertragen hat. Also so hatte ich jedenfalls das Gefühl beim Schauen des Videos.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, in diesem Video, ja, da waren diverse Leute. Also Nico von der Backspin hatte halt gesagt, das war so das für mich am wichtigsten, das für mich wichtigste Feedback, dass ich halt nicht rappe irgendwie Papa-Schmerz, Mama-Schmerz, sondern irgendwie halt auf meine eigene Art und Weise und nicht zu cheesy es schaffe, bestimmte Emotionen rüberzubringen und die Leute mitzunehmen. Und das ist auch das, was mir irgendwie immer wichtig ist, wenn ich einen Track schreibe. Ich mag das nicht, wenn es so zu schnulzig ist und zu sehr irgendwie rumheulen, sondern meistens ist da ja da so eine Komponente drin, die eben auch nach vorne geht und irgendwie so dieses so ein bisschen kämpferische, sage ich mal. Und ich glaube, das war da auch drin. Also es ja, es ist, ja, der Track war so eine ganz bestimmte Emotion, die ich hatte, die ich auch gar nicht so gut in Worte fassen kann. Ich glaube, muss man sich einfach mal anhören. Aber es ging halt nicht um, also auch um unsere Geschichte, aber es ging ja eher um die Geschichte von Mama und Papa, wie die nach Deutschland gekommen sind und wie das am Anfang war. Und da habe ich mich selber auch sozusagen in die hineinversetzt. Also so dieses, was ich da halt sage, das ist halt weniger etwas, was ich selber erlebt habe, sondern aus deren Perspektive, weil ich halt so, ne, weil wir ja auch irgendwie dasselbe fühlen wie die, ne? Oder, und genau, deswegen, das habe ich da irgendwie verarbeitet. Und genau, weil 1990 war das Jahr, in dem sie gekommen sind. Genau, und Mama sagt ja auch heute noch irgendwie Danke dafür und dass manchmal, wenn sie so bestimmte Momente hat, sie sich das anhört und das dann natürlich für mich irgendwie das beste Feedback.
Ja. Ja, ich habe auch sehr viel über den Song nachgedacht. Also erstmal, du hast ja gesagt, dass Mama dir erzählt hat, dass sie ihn immer hört, wenn sie mal irgendwie ein bisschen down ist oder so. Und genau das Gleiche hatte ich dir auch erzählt, ne? Wenn ich traurig bin, höre ich 1990. Was glaubst du, warum Mama und ich, also ich wusste das auch nicht von Mama, das hast du mir dann erst gesagt, das dann hören? Also ich, für mich ist es dann so, ich kann dann so ein bisschen meinen, das, was mich vielleicht innerlich beschäftigt, was vielleicht auch was mit dieser Geschichte zu tun hat, kann ich dann einmal vor mir sehen, so als Bild und kann es fassen. Dann kann ich kurz rauslassen, dass es mir gerade nicht so gut geht, weil ich da irgendwie so eine Stringenz höre oder sehe. Ich sehe die Geschichte, das fasst irgendwie mein Gefühl in Worte und danach geht es mir besser.
Ja, genau. Ja, also du hast die Frage eigentlich selber schon selber beantwortet. Nee, aber ist tatsächlich so, ne? manchmal ist es ja auch, also ich merke das ja auch selber, wenn ich was schreibe, das ist ja auch eine gewisse Selbsttherapie, dass man halt manchmal bestimmte Emotionen hat, aber man noch gar nicht so weiß, was es genau ist. Also manchmal fange ich auch an zu schreiben und weiß noch gar nicht so, ich bin irgendwie schlecht drauf, das kennt man ja, und man weiß gar nicht so, was ist denn eigentlich gerade los? Und dann fange ich einfach an zu schreiben und am Ende habe ich es da stehen und ich habe meine Gedanken geordnet da stehen und ich kann es dann sogar auf dem Beat irgendwie anmachen und mir das anhören. Und dieser Beat ist ja auch hat ja auch eine bestimmte Atmosphäre. Und dann dieses Gesamtpaket sagt dir dann sozusagen, was los ist, und ordnet das auch so ein bisschen ein. Das ist so der eine Punkt. Und ich glaube, das andere ist halt, was ja auch das Wichtigste an Musik eigentlich ist, diese Art Zugehörigkeitsgefühl, beziehungsweise dieses Gefühl, dass jemand anders halt genauso fühlt. Ne, das hast du ja auch bei Konzerten, wenn du irgendwie auf ein bestimmtes Konzert gehst und alle singen mit und bestimmte Dinge werden gesagt und du siehst, okay, die fühlen irgendwie alle das Gleiche. Dann gehst du ja raus und bist so, ja, okay, krass, warum war das eigentlich gerade so schön?
Ja.
Und das ist eben dieses, weil du siehst, da sind andere, die genauso denken und genauso fühlen.
Ja.
Und man ist dann eben nicht so ganz allein damit. Und ich glaube, das hast du dann und Mama dann in Bezug auf mich. Aber auch, ihr wisst, das Lied ist irgendwie draußen und es gibt auch andere, die den hören und vielleicht eine ähnliche Geschichte haben. Und dementsprechend ist das dann, glaube ich, ganz gut in solchen Situationen.
Ja, oder uns auch besser verstehen können. Aber eben auch, vielleicht kann ich das gar nicht so gut wie du, mich dann, also wenn ich gerade irgendwie denke, oh, irgendwas ist, setze ich mich halt nicht vor meinen, Schreibheft und schreibe da was auf. Weil, ich nicht, das ist einfach nicht so mein Talent, so wie du das hast. Ja. Und das hast du dann quasi für mich gemacht.
Ja, genau. Also, ja, so ist es ja auch. Also ich habe ja jetzt den Song auch nicht nur für mich jetzt geschrieben. Ne? Für mich ist das ja auch die Motivation, auch für euch jetzt einen Teil da reinzustecken und ne, dass ihr halt auch wisst, so, okay, das ist unsere Geschichte. Ne? Ich erzähle ja nicht nur meine Geschichte, ich habe ja ganz viel, was ja auch so autobiografisch ist.
Ja.
Und dass ihr irgendwie merkt, so, okay, das ist unsere Geschichte und die wird da gerade erzählt.
Ja, und das ist ja was ganz Schönes. Also, dass dann am Ende halt was voll Kreatives und richtig Schönes dabei entsteht. Und es ist halt nicht nur irgendwie eine Geschichte runtergeschrieben oder so einen Text mit Haus-Maus-Reimen oder so. Da sind ja auch wunderschöne Wortspiele mit drin oder Sprachbilder oder so, was ja auch deine Texte, finde ich, voll ausmacht. Und was ja auch Nico von Backspin gesagt hat, dass es auch deine Texte ausmacht. Also ich finde halt, dass du voll die starke Sprache hast.
Ja, es ging ja auch los mit so einem Faible für Sprache irgendwie. Also so bin ich auch erst dazu gekommen. Ich habe ja auch in der Grundschule, weißt du ja, immer mal wieder irgendwelche Gedichte geschrieben oder so, weil man es halt irgendwie musste in Deutsch. Und dann wollte Mama mal eins haben und hier mal was und da. Und ich habe einfach so diese Liebe zur Sprache irgendwie entwickelt. Ja. Und habe ja auch die ersten Sachen, die ich geschrieben habe, die waren ja noch nicht auf dem Beat oder so.
Ja.
Irgendwann kam das ja, weil du hast ja damals Hip-Hop getanzt. Und dann irgendwann habe ich Breakdance gemacht und dann irgendwann so diese beiden Sachen hat man dann halt irgendwie so kombiniert. Und du hattest dann irgendwelche Sachen hier von Snoop Dogg und Echo Fresh hast du damals irgendwie eine CD gehabt.
Ja.
Ich glaube aber die schlimmste, die er jemals rausgebracht hat.
L.O.V.E. mit Valeska. Ja. Valeska, meine Freundin und Schwester.
Ja.
Ich habe die voll geliebt, aber ich hatte auch Missy Elliott zum Beispiel, das Album.
Ja, stimmt. Ja.
Und
irgendwann kam das beides halt irgendwie so zusammen und also es kam erst diese Liebe zur Sprache und dann halt zur Musik. Dann, das war sozusagen andersrum. Andere sind ja super musikalisch schon von klein auf und dann das Texteschreiben gehört dann halt sozusagen dazu.
Ja, genau.
Bei mir war es so ein bisschen andersrum, weil ich mit Musik eigentlich sonst, also jetzt bis aufs Tanzen und dass sie halt wie bei jedem irgendwie omnipräsent war, hatte ich ja sonst nicht viel mit Musik am Hut.
Ja, das stimmt. Die Instrumente gespielt hat, war eher ich.
Ja, genau. Was hast du gespielt? Trompete, Klavier?
Ja, also erst ein paar Jahre Klavier und dann habe ich nur ein Jahr Trompete gespielt.
Ja, und du warst auch im Chor davor.
Stimmt, im Chor war ich auch, ja. Jetzt bist du ja auch relativ lang schon dabei. Kannst du dir ein Leben ohne deine Texte vorstellen überhaupt noch?
Nee, weil wie gesagt, es ist halt diese Selbsttherapie, ne? Mhm. Also es sind halt wirklich viele Momente, wo ich nicht weiß, wohin mit bestimmten Dingen.
Ja.
Und manchmal hast du ja auch keinen Bock zu reden. Manchmal hast du ja auch keinen Bock, irgendwie wen anzurufen und zu sagen, hey, können wir mal über das und das sprechen? Und dann setze ich mich einfach hin und schreibe es auf. Und das ist so, ich weiß nicht, ich glaube, ohne das würde mir voll das Ventil fehlen. Ja. Das ist jetzt auch nichts, ich erzähle dir jetzt nichts Neues, ne? Das sagen ja viele Menschen, die Musik machen.
Mhm.
Oder für andere ist es dann halt irgendwie Sport. Bei mir auf jeden Fall nicht. nee, genau. Und deswegen, das ist so mein Ventil. Und ja, es macht einfach super Bock. Und deswegen ist es so das, was ich mir auf jeden Fall mal beibehalten will.
Mhm. Ja, und man kann ja auch vielleicht sich diese Selbsttherapie auch aneignen, auch wenn man vielleicht dann nicht irgendwie einen Rap-Text am Ende stehen hat, aber ich glaube, das ist auch Schreibtherapie, auch ein probates Mittel, seine Gedanken zu ordnen und vielleicht auch nicht nur negative Dinge aufschreiben zu müssen, sondern vielleicht kommen dann beim Schreiben auch schöne Sachen raus. Also du rappst ja auch nicht nur über Herzschmerz und ja.
Nee, klar, nee, es macht auch einfach Bock, ne? Klar, mhm. Das muss man auf jeden Fall auch sagen. Wir haben jetzt viel über das geredet. Na, also ich meine, ist ja auch dann im Endeffekt was Positives, wenn man Sachen verarbeitet und so. Aber es macht auch einfach Bock. Also ich gehe auch einfach ins Studio mit Freunden und dann machen wir halt irgendwas mit meinen Produzenten und probieren rum.
Mhm.
Und haben dann am Ende was irgendwie geil klingt. Vor allen Dingen jetzt die neueren Sachen. Wie gesagt, so ein Inhalt soll schon immer dabei sein. Aber es soll auch auf jeden Fall weniger verkopft sein.
Ja.
Also das hat man ja jetzt, glaube ich, auch bei Zeichen schon gehört. Da geht es auch mehr so um den Vibe und irgendwie bestimmte Flow-Passagen und mit der Stimme spielen und irgendwie eine Hook, die mehr ins Ohr geht. So, ne? Das ist auf jeden Fall für mich, das steht schon im Vordergrund. Ne? Also ja, es ist auch einfach cool, Musik zu machen. So.
Ja, und ich finde, so ein Beat, der irgendwie nach vorne geht, der macht auch was mit einem, also der stärkt einen irgendwie auch, also
ja.
Vielleicht für mich, die aus dem Hip-Hop-Tanz irgendwie kommt, auch mehr als für andere, aber
ja, voll, weil ich meine, wie, als du halt angefangen hast mit Hip-Hop, ne,
mhm.
War das nicht auch so eine Art von Ventil und irgendwie Dinge rauslassen und halt da drin aufgehen?
Doch, voll, und also mir fehlt das ja auch voll.
Ja.
Du kannst halt deine eigenen Emotionen in eine Choreografie einfließen lassen, die dir natürlich vorgegeben wird, aber du hast ja auch in der Sprache deine Grenzen, aber das hat mir auf jeden Fall geholfen.
Ich hatte auch das Gefühl, Tanzen hat dir ja auch so voll das Selbstvertrauen gegeben, weil du standest halt auf so einer Bühne und die Leute haben irgendwie geguckt und dann bist du richtig da drin aufgegangen und hast, ne, konntest dich so richtig ausdrücken und das ist irgendwie dein Ding jetzt auch mit dem Theater und so.
Ja.
Und wenn du, glaube ich, dieses Feedback kriegst, auch wenn du vielleicht erstmal das, also ne, bei mir ist zum Beispiel so, ich bin sonst jetzt nicht einer, der sich immer ins Rampenlicht drängen will.
Mhm, ich auch.
Aber
nicht.
Wenn man dann erstmal, ja, ich weiß, aber ich meine, wenn man dann erstmal auf der Bühne steht und dieses Feedback kommt, so, dann stärkt das einen voll und ist geil und dann ist man halt auch in dieser Rolle drin.
Ja.
Und ich glaube, das ist super wichtig und das Gefühl hatte ich auf jeden Fall bei dir, dass dir das so voll viel Stärke dann irgendwie gegeben hat und das nimmt man dann ja auch mit in andere Bereiche, ne? Und das ist ja auch nicht nur mit jetzt mit Tanzen oder Musik so, sondern halt auch so zum Beispiel, bei mir war es ja dann auch Fußball, ne? Mhm. Wenn du dann irgendwie auf dem Platz stehst und da laut bist und da irgendwie eine gute Aktion hast und irgendwie mit deinem Team oder so, dann gibt dir das ja voll viel, was du dann halt im Leben einfach an anderer Stelle anwenden kannst und super hilfreich ist.
Ich glaube, dieser Punkt ist voll wichtig, den du ansprichst, weil ich glaube, man kann das so zusammenfassen, du darfst dir diesen Raum nehmen. Also du darfst dir einen Raum nehmen, in dem du dich ausdrücken kannst. Du hast die Berechtigung, auf dem Platz zu stehen und dir diese paar Quadratmeter gerade zu nehmen und jemandem den Ball wegzunehmen und ins Tor zu schießen. Du darfst dir den Raum nehmen, auf einer Bühne zu stehen und laut ins Mikrofon zu rappen. Also es hat auch viel damit zu tun, ich nehme mir jetzt den Raum und bei dir jetzt zum Beispiel, ich nehme mir den Raum und ich erzähle meine Geschichte, bevor vielleicht meine Geschichte erzählt wird oder mich irgendwelche Emotionen quasi übermächtigen oder wie sagt man?
Ja. Nee, ist schon richtig. Ja, und vielleicht auch nochmal dann zum Thema Musik und Sprache. Das ist ja zum einen so, du darfst dir diesen Raum nehmen und zum anderen holt es halt überall auch die Leute ab. Ich sag mal, ich mache ja auch manchmal so Sachen zu aktuellen Themen, ne, wie Rassismus oder so, habe ich ja jetzt so ein paar One-Takes dann auf Instagram gemacht. Ich habe jetzt nicht die größte Reichweite, aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich dann halt das formuliere und in Musikform bringe und vielleicht sogar die Musikform, die diesen Leuten am nächsten ist, dass die da einen ganz anderen Zugang dann für haben, als wenn ich jetzt irgendwie so ein Statement machen würde oder jetzt irgendwer in einem Video jetzt Rassismus erklärt oder keine Ahnung was, sondern du machst es halt über Musik, was denen am nächsten ist und darüber holst du sie ab und sie fühlen sich dann halt irgendwie auch eingeschlossen, ne, indem man das dann sozusagen für die macht, wie ich jetzt zum Beispiel für euch unsere Geschichte formuliere, sag ich mal.
Ja. Ja, also wenn ihr die Geschichte wissen wollt, dann hört euch auf jeden Fall 1990 an. Wir wollen ja hier nicht zu viel spoilern, ne?
Ja, hört gern rein bei Spotify, Fede 404.
Warum eigentlich 404?
404, ja, also man kennt ja diesen Error Code. 404 und das bedeutet für mich im Endeffekt halt irgendwo nicht reinpassen. Und es ist auch irgendwie, etwas ist existent irgendwo im Internet. Das Internet ist eh so ein Ding, so was, ne, wenn man mal drüber nachdenkt, was irgendwie voll strange ist, so irgendwas, was hier überall ist. Aber ne, es ist überall da. Aber diese Seite, die da ist, die ist irgendwie auch nicht existent, obwohl sie doch eigentlich überall ist. Und das ist so, da kann man halt viele verschiedene Dinge reininterpretieren. Aber das ist so ein bisschen, was ich mir dabei gedacht habe.
Deep Shit.
Ohne jetzt zu, ja. Also kann man endlos weiterspinnen. Da hatte ich so verschiedene Gedankenspiele zu. Aber ja, das ist einmal die PR-Variante. Und dann gibt es noch, ich bin einfach besser auffindbar bei Spotify und so. Aber aber Ersteres ist halt das, was ich mir dabei gedacht habe.
Ja.
Und der Namenswechsel allgemein, das war dann eben unter anderem, weil ich ein neues Kapitel irgendwie anfangen will und eben halt auch dann damit natürlich mit einem neuen Namen klar einen Cut mache zu den alten Sachen.
Achtest du in deinen Tracks auch auf deine Sprache hinsichtlich Political Correctness, sage ich mal in Anführungszeichen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich achte auf jeden Fall darauf, dass ich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, bestimmte Worte eben benutze. Ist es halt, ich gender jetzt nicht oder so, ne? Das mache ich jetzt nicht. Was wolltest du sagen, warum nicht?
Ja.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich achte, zumindest versuche ich darauf zu achten, nicht immer nur eine Form zu benutzen, wenn es mir auffällt. Aber weiß nicht, ich schreibe es einfach irgendwie runter. Und ja, ich weiß nicht, ey, ich will jetzt auch nicht so ein unreflektiertes Statement bringen, wo ich dann irgendwie später denke, so ist eigentlich eine dumme Aussage. Es ist nur, du schreibst irgendwie die Musik und natürlich sollte es noch reflektierter sein, aber es ist ja auch irgendwie intuitiv. Ich glaube, das Problem ist dann nicht die Musik, die du so machst. Ich glaube, das Problem fängt halt viel früher an, wenn unsere Sprache sich allgemein verändern würde, dass es halt viel mehr im allgemeinen Sprachgebrauch ist.
Ja.
Und sich die ganze Sprache irgendwie so ein bisschen verändert und irgendwie noch bessere Lösungen gefunden werden, dann wäre das wahrscheinlich auch einfacher, dann geht einem das irgendwann auch leichter, auch in so einem Text einfach über die Lippen, weißt du? Wenn ich, wenn ich spreche, dann kann ich reflektieren, kann einen Satz noch ein bisschen länger machen oder ne, kann noch eine andere Form, aber wenn ich jetzt rappe und da irgendwie bestimmte Flow-Passagen habe, wähle ich halt oft einfach das aus, was besser jetzt in die Reimstruktur oder so passt.
Ja.
Ne? Also andere Faktoren, wie jetzt zum Beispiel eine andere, wie jetzt zum Beispiel gendern, die fallen dann halt irgendwann weg, weil irgendwo, ich kann nicht, wenn ich jetzt Musik mache, alle möglichen Faktoren berücksichtigen, weil dann ist es nicht mehr, weiß ich nicht, dann das wird so verkopft in gewisser Weise. Es ist voll wichtig, mir ist wichtig, ich sage jetzt, es wird dann zu verkopft, aber ich sollte vorher schon viel verkopfter eigentlich sein, dass ich schon viel mehr drin habe, weißt du?
Ja, aber gut, aber das ist ja auch wieder ein strukturelles Ding. Also du sagst ja auch, das ist deine Intuition. Und ich würde gar nicht unbedingt sagen, Intuition, beziehungsweise die Intuition hat Hintergründe. Die Intuition hat zum Hintergrund, wie wir lernen zu sprechen oder wie wir gelernt haben zu sprechen. Und so fließen uns die Wörter natürlich dann auch über die Lippen oder aufs Papier. Und da würde ich mich jetzt gar nicht so fertig machen für. Also ich sollte mehr drüber nachdenken, dies, das. Aber das ist, glaube ich, eine Gemeinschaftsaufgabe, dass wenn wir mehr im öffentlichen Leben gendern und uns mit dem Thema Gendern auch beschäftigen, dann kommt es dann auch vielleicht mehr in die intuitive Dimension und dann auch in die Musik. Du wolltest noch erzählen, ob du weiterhin auf politisch korrekte Sprache achtest. Also es hört hier nicht beim Gendern auf.
Ja, ja. Also wie gesagt, ne, ich versuche einfach bestimmte Wörter zu vermeiden. Genau, und ja, ich, wie gesagt, vieles passiert einfach so intuitiv und das fließt dann mit ein, aber halt so die Sachen, die wirklich easy vermeidbar sind, die sage ich dann halt auch nicht.
Ja, ja, und sonst weißt du ja, dass du eine Schwester hast.
Die mir eine Ansage macht, auf jeden Fall.
Ja, aber ich weiß auch, dass du nie irgendwie was schreiben würdest, was so gar nicht geht oder so. Und so streng bin ich ja auch nicht.
Ich hab's immer im Hinterkopf, auf jeden Fall.
Aber man muss auch schon sagen, dass du auch eine Entwicklung durchgemacht hast, oder?
Ja, ey, voll, klar. Also ich glaube, es macht jeder irgendwie früher oder später. Leider nicht, aber ich meine,
in Bezug auf irgendwie, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen oder so, da haben wir uns auch oft ein bisschen in die Haare bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Ey, ich habe viele Sachen auch einfach nicht, ich habe viele Sachen nicht verstanden, ne, weil, also zum einen, ne, wie man halt lernt zu sprechen, ne, was du meintest.
Mm.
Aber ich glaube, wir hatten ja auch relativ unterschiedliche Kreise. Mm. Auch schon so 5., 6., 7. Klasse, ne, war ich ja mit ganz anderen Leuten unterwegs als du eigentlich. Und ich glaube, auch dadurch kam das bei dir auch immer früher.
Mm.
Und in den Kreisen, die ich teilweise war, in denen ich teilweise war, war das halt noch gar kein Thema. Und das kam dann alles so ein bisschen später.
Naja, aber ich meine, 5., 6., 7. Klasse, das war auch kein Thema für mich.
Gut, du warst auch immer, du bist halt auch einfach älter, ne?
Ja.
Aber na klar, ne, bestimmte Dinge, da hast du mich dann sensibilisiert, die ich gar nicht verstanden habe, ne? Auch wenn es jetzt um deine sexuelle Orientierung oder so ging, so Dinge, wo ich halt echt vorher auch nicht mal drüber nachgedacht habe. Ich hatte auch nie auch einen Berührungspunkt oder so, ne? Mhm. Ob man sagt so, ha, schwul oder so.
Ach so, in einer
Situation. Ja. Oder behindert oder so. Mhm. Das ist jetzt nochmal was anderes, ne? Aber halt so, einfach so Dinge, die halt irgendwie richtig dummerweise und gerade irgendwie als dummer Pubertierender oder so mal reinrutschen, ja. Die euch nie so hinterfragt irgendwie. Jeder hat das irgendwie gemacht und ja. Gerade in so einer Klasse von so 30 Idioten, weißt du, so, ja, und das, ne, keine Ahnung, das ist irgendwie, das ist so krass drin, dass ich erstmal gebraucht habe, auch um das zu hinterfragen. Und das Ding ist halt auch dadurch, dass ich dich hatte, hatte ich dann halt auch immer, habe ich das halt auch immer direkt aus deiner Perspektive gesehen und das hat mir halt auch geholfen, da viel empathischer zu sein. Ich würde halt auch sagen, ich bin ein empathischer Mensch, aber irgendwie, weiß ich nicht, warum das davor noch nicht so geklappt hat.
Ja, ich kann das schon verstehen. Also ich musste mich ja zwangsläufig mit bestimmten Dingen auseinandersetzen, die mit Haltung und Sprache zu tun haben. Also ich finde, selbst ein Mensch, der super politisch korrekt spricht, ja, zum Beispiel Idiot oder so, sollte man jetzt auch nicht sagen, weil das aus dem Bereich der Beeinträchtigungen kommt. Ein Mensch, der super krass sauber spricht, sage ich mal, der kann trotzdem eine scheiß Haltung an den Tag legen. Das und warum wollte ich das jetzt gerade sagen? Genau, weil ich mich lieber mit Menschen umgeben habe und umgebe, auch die eine Haltung haben, die halt dem Menschen zugewandt ist und dann auch sich mit bestimmten Themen und Diskursen auseinandersetzen möchten, die mit denen sie vielleicht vorher keine Berührungspunkte hatten, weil das ist auch total viel wert. Und meine Entwicklung startete ja auch zwangsläufig, weil ich mich mit Feminismus auseinandergesetzt habe, weil ich als junges Mädchen gemerkt habe, ich werde irgendwie anders behandelt als meine männlichen Mitschüler. Und das fing schon in der Grundschule an, als meine Klassenlehrerin meinte, ich brauche mal ein paar starke Jungs zum Tische tragen. Und ich so, ich bin auch stark. So, weißt du, ich habe Sport gemacht zu der Zeit, ich habe getanzt, ich konnte so viele Liegestützen. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst.
Ja.
Jetzt ist es leider nicht mehr so. Aber so, ich war safe stärker als die Jungs oder als ein paar von denen. Ja. Und dann ging das natürlich mit 1000 anderen Erfahrungen so weiter. So, dann habe ich mich mit Feminismus auseinandergesetzt und dann kam irgendwie noch mein Outing dazu und dann habe ich mich mit meiner Migrationsgeschichte auseinandergesetzt, weil ich mich mit intersektionalem Feminismus auch auseinandergesetzt habe, der halt verschiedene Dimensionen mit in den Blick nimmt. Auch zum Beispiel Alter, Behinderung, Gewicht. Und dann setzt du dich natürlich auch zwangsläufig mehr mit anderen Lebensrealitäten und auch mehr mit deiner eigenen auseinander. Es ist auch logisch, dass ich viel früher mich mit diesen Themen auseinandergesetzt habe als du. Und solange Mensch dafür offen ist, ist es ja alles okay. Wobei ich schon sagen muss, dass wir vielleicht auch schon so weit gekommen sind in unserer Sprache, weil es eben Menschen gab, die sehr radikal und laut waren und ihre Bedarfe halt geäußert haben, ne? Und eben nicht eine falsche Toleranz, sag ich mal, an den Tag gelegt haben. Aber das ist halt immer ein Aushandlungsprozess. Ich habe das auch ganz oft, dass ich zusammenzucke, wenn ich ein Wort höre, dass halt nicht okay ist. Ich habe das ganz oft, wenn jemand behindert sagt, in einem negativen Kontext. Und da muss ich schon immer was sagen. Also ich verurteile die Person natürlich nicht, aber ich lasse es dann auch nicht unter den Tisch fallen.
Das ist super wichtig, dass man halt seinen Mund aufmacht, ne? Bei den verschiedensten Dingen. Da bin ich voll deiner Meinung. Nur halt auch dieses Wissen zu haben, also ey, das ist irgendwie ein Prozess und man kann es jetzt nicht von heute auf morgen erzwingen, aber ist schon richtig, ne? Man muss halt laut sein und es bestimmte Dinge gehen auch nur voran, weil Menschen laut sind. Dementsprechend, ich finde das ja auch mega gut, in welche Richtung das geht, ne? Nur wie gesagt, man muss halt schauen, dass man halt auch alle mitnimmt und eben nicht verliert, ne? Weil Leute, die dafür eh nicht offen waren, wenn die dann halt irgendwie sagen, Idiot, und du sagst dann, das darf man nicht sagen, dann sagen die halt wirklich so, ja, okay, komm, die labert sowieso nur Schwachsinn, Ich höre da gar nicht mehr zu. Und dann ist, glaube ich, ist viel schwieriger, die Leute dann wieder abzuholen, als an dem Punkt, wo man vielleicht davor war. Also vielleicht fängt man erstmal bei grundlegenderen Dingen an.
Ja.
Und dann kann man da immer weitergehen, so im Prozess, ne? Weil sonst verliert man den Menschen, glaube ich.
Ja, oder einfach, vielleicht ist das auch total grundlegend, dieses, also was hinter diesem Wort steckt, wie krass das ist, dass halt manche, wo manche Begriffe noch herkommen. Also, ne?
Ja, ey,
das ist ja
ganz
auch
ehrlich.
Spannend, weil, also vielleicht ist so ein Begriff vielleicht easier anzunehmen, dass man, dass es vielleicht schwierig ist, den zu benutzen, weil den benutzen ja eh viel. Ja, ich, manchmal weiß ich es selber nicht.
Das fasst es vielleicht ganz gut zusammen.
Ja, also es kommt halt immer auf die Situation drauf an und ob du merkst, dass der Mensch jetzt gerade offen ist und auf deine Stimmung, ob du dir das jetzt gerade geben willst.
Ja, vielleicht ist grundlegend auch das falsche Wort, sondern irgendwas, was näher oder greifbarer für die ist. So. Das klingt auch irgendwie blöd, sozusagen für die.
Ja, habe ich auch gerade
für
gesagt.
Uns alle.
Ja.
Für uns alle.
Ja.
Weil ich sag ja auch Idiot zum Beispiel. Nicht für die, sondern für uns alle.
Ja.
Mit die meinte ich jetzt eher Menschen, weil wir sind jetzt eher links, so Menschen, die vielleicht eher konservativer sind und halt ihre Sprache vielleicht weniger reflektieren.
Ja.
Aber das sollten wir alle tun. Also ich meine für uns alle.
Ja. Und was halt auch voll wichtig ist und was ich auch in diesem Podcast beleuchten möchte und warum ich dich gefragt habe, ob du mein Gast sein willst, ist, dass Sprache halt auch nicht nur ein Instrument sein kann, um Macht auszuüben, sondern halt auch, um dich selbst zu ermächtigen. Also für mich ist meine Sprache auch mein Antivirus-Programm. Und vielleicht sollte man auch mehr darüber sprechen, was Sprache alles so kann.
Voll. Deswegen ist es ja auch cool, dass du jetzt den Podcast machst und halt auch, wie du schon gesagt hast, die, nee, aber ist ja so, auch so die Wortherkunft von bestimmten Dingen eben beleuchten kann. Es ist halt so Dinge, die man halt so nicht wusste und die man halt nach und nach erfährt, weil wie gesagt, ist halt einfach ein Lernprozess für alle. Und deswegen ist es voll wichtig, über Sprache zu sprechen.
Ja. Ja, ich werde, hast du gut gemacht. Fede zeigt gerade beide Daumen hoch in die Kamera. ja, und das werde ich auch in den nächsten Folgen immer mal wieder einbauen, dass ich vielleicht so einen kleinen Beitrag baue und die Wortherkunft von einem bestimmten Wort deutlich mache oder skizziere, wo das eigentlich historisch herkommt. Das mache ich auch für mich, damit ich auch selber weiß, wo die einzelnen Worte herkommen. Und dass man dann noch mal so einen kleinen Wissensinput bekommt.
Richtig gut, ja.
Ja. Du hast das letzte Wort.
Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Es war schön, auch mal so zu sprechen. Sonst sprechen wir eher sehr albern. Nein, nicht nur natürlich, aber nee, ist ja cool, sich auch mal so über bestimmte Dinge zu unterhalten.
Mal so voll ernst. Oh, sorry, du hast das letzte Wort, ich unterbreche dich.
Ja, siehst du, also ihr merkt das schon, wie das halt sonst auch läuft.
Ja.
Ja, naja, nee, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, dann sehen wir uns an Weihnachten und dann reden wir gleich nochmal über Geschenke. Diesmal bist du dran auf jeden Fall.
Okay. Was mir gerade noch einfällt, was eigentlich immer meine letzte Frage ist, gibt es ein Wort, was du überhaupt nicht magst, wo es aber vielleicht noch keinen Ersatz für gibt in der Sprache? Kannst dir ruhig ein bisschen Zeit zum Überlegen nehmen.
Also es gibt verschiedene Wörter, die ich nicht mag. Wo es keinen Ersatz für gibt, weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Ich glaube, naja, es gibt in gewisser Weise einen Ersatz, aber was ich halt nicht mag, ist halt so Migrationshintergrund oder so.
Mhm.
Ich meine, das ist ja halt so, ne? Und das ist auch okay. Also ich zum Beispiel, ich spreche auch gerne darüber, ne, dass ich italienische Wurzeln habe und so. Aber es ist immer so ein bestimmter Stempel auch schon da, ne? Also ich glaube, es ist weniger, vielleicht ist es auch weniger das Wort selbst, was mich stört, weil das ja einfach aussagt, ne, wie das halt bei uns zum Beispiel war.
Ja.
Vielleicht ist es mehr, was die Leute damit verbinden und dass du dann halt eher als fremd gesehen wirst, ne? Dass du halt, ich habe auch gestern mit einer Freundin drüber geredet, deren Eltern aus Vietnam kommen. Man wurde jetzt nie, wenn man aufgewachsen ist, einfach so als Deutscher oder Deutsche gesehen. Also einfach so ist das jetzt nie passiert.
Ja,
es ist immer halt dieses so, also entweder halt Italiener oder Italienerin oder Vietnamese oder Vietnamesen. Oder halt so, ja, Deutscher mit Migrationshintergrund. Also es ist immer so ein bisschen so, ja, es ist schon richtig, aber keine Ahnung, ist es gerade so wichtig? Keine Ahnung. Ja, genau, ich glaube, das ist sowas, was mich halt manchmal stört. Wie gesagt, ich rede auch super gern darüber, ne? Mich können zum Beispiel auch Leute fragen, wo kommst du her und so, ne? Das ist für mich persönlich ist das okay. Wie gesagt, ich spreche gerne über Italien und ich fühle mich auch italienisch oder ne, italienisch und deutsch.
Egal, wer dich fragt.
Nee, nein. Nein, das auch nicht, das auch nicht.
Also ich so erster Smalltalk, zweiter Satz?
Nee. Nein, das natürlich nicht, das natürlich nicht. Aber es gibt ja auch Leute, die, die sich daran stören, wenn das auch später irgendwann fällt, ne? Aber nee, auf jeden Fall, das, klar, das ist keine Frage, dass das auch nervt. Ich hatte auch schon verschiedene Situationen, wo ich irgendwie aus dem Urlaub zurückkam und irgendwie Pass zeigen musste und dann halt meinen italienischen Pass gezeigt habe. Und dann so, wieso haben Sie keinen deutschen Pass? Und wieso ist das? Und ja, okay, aber sprechen gut Deutsch und so. Naja, halt solche Geschichten. Wow. Na, oder keine Ahnung. Das natürlich, das geht gar nicht.
Ja.
Aber nee, allgemein ist das für mich okay, darüber zu sprechen, aber ich glaube, diesen gewissen Stempel, den man halt bekommt, das ist halt, das fuckt mich ab.
Es gibt einen Ersatz, den ich auch nicht so unbedingt perfekt finde für Migrationshintergrund, ist, der ist Migrationsgeschichte. Weil der Hintergrund ist ja auch nicht unbedingt nur ein Hintergrund, sondern es ist einfach auch ein Vordergrund, der gehört auch irgendwie zu dir. Und du musst nicht unbedingt migriert sein, also Migrantin sein, um, um dieses Attribut zu haben. Aber Migrationsgeschichte, also ich glaube, du störst dich auch an dem mit, also dass es überhaupt mitgesagt werden muss, dass es das überhaupt gibt.
Genau,
dass
genau.
Dass es überhaupt benannt werden muss. Ja,
ja. Genau, also, das ist ja das.
Ja, ich kann es voll verstehen, aber ich suche auch irgendwie noch für mich nach dem richtigen Begriff, um meinen Hintergrund zu erklären. Weil, ne, also POC gibt's ja und ich kann den Begriff nicht auf mich übertragen, weil ja.
POE. People of Italy.
People of Italy? POI meinst du?
Ah ja.
Oh mein Gott, das liebe ich ein bisschen. P-O-I. Darf man das?
Nee.
Ist es politisch korrekt, wenn man das...
Du, also, sorry, ich bin hier in deinem Podcast. Ich sage ja, was ich will. Du musst mich korrigieren.
Ich stelle meinem Podcast aber die Fragen. Okay, People of Italy. Also eigentlich POS.
Sicily.
People of Sicily, weil Italy und cool. Sicily sind für mich auch immer noch zwei verschiedene Sachen.
Ja, ja, lass das mal einführen.
POS. Ja, ich sage auch
das
immer,
das nächste Mal, wenn dich
Sicily.
Jemand fragt,
ja.
Hä? Nee, was sagst du immer?
Ja, wenn mich jemand fragt, wo meine Wurzeln sind, sage ich mal, natürlich jemand, der mich besser kennt und alles, sage ich halt eher Sizilien als Italien, komischerweise.
Ah, echt?
Mhm.
Ah, krass.
Ja.
Nee, ich nicht.
Jedenfalls kann ich mir diesen Begriff nicht aneignen. Er kommt aus einer ganz anderen, aus einem ganz anderen Kontext. Da machen wir auch noch eine Folge zu. Oder ich in der Folge zu. Und der kommt eben aus dem US-amerikanischen Kontext. Und wir haben ja auch ein gewisses Privileg, weil wir aus Europa kommen. Und ich hatte eine Zeit lang den Begriff Kanake auch für mich, so als Selbstermächtigung. Aber da sehe ich dann halt auch eher Menschen, die halt vielleicht auch aufgrund ihrer Religion strugglen oder diskriminiert werden und so. Ja. Andererseits hat Mama ja auch manchmal erzählt, dass sie halt auch als Kanake beschimpft wurde oder so.
Ja,
ne?
Ja.
Das kann halt auch sein, dass man halt nicht genau weiß, ob sie halt türkischen Migrationshintergrund hat oder italienischen. Also ja. Wir wurden ja in Linden, wo wir aufgewachsen sind, halt auch voll oft auf Türkisch angequatscht.
Ja.
Und ich bin, also ich brauche für mich irgendwie eine Selbstbezeichnung, um diesen Hintergrund sichtbar zu machen. Aber natürlich will ich auch nur als Deutsche angesehen werden. Aber bis ich eh nicht nur als Deutsche angesehen werde, möchte ich sichtbar machen, was dahinter steckt und vielleicht auch eine Struktur aufzeigen mit diesem Begriff. Und naja, jetzt, wir wollten eigentlich gerade Schluss machen, aber das kann ich ja auch noch erzählen, weil die Folge auch so ein bisschen dazu dienen soll, dass ihr mich ein bisschen kennenlernt, liebe HörerInnen. Und zwar habe ich erst ganz, ganz spät meinen deutschen Pass beantragt, obwohl ich in der privilegierten Situation war, dass ich beide Staatsangehörigkeiten haben darf, habe ich bis zu meinem, wie alt war ich, Fede, weißt du das? Du hast ein besseres Gedächtnis.
Wann war das? Vor 4, 5 Jahren?
Ja, vielleicht war ich da so 22, 23. Vor 4 Jahren war das, glaube ich. Ja, vor 4 Jahren. Dann war ich da 23. Und das ist ja super spät. Und vorher konnte ich auch nicht wählen, zum Beispiel. Aber ich habe irgendwie drauf geschissen. Und ja, wir sollten alle wählen gehen. Und sorry, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Wegen mir ist Merkel an der Macht.
Ja, wegen mir ist recht. Ich habe ja immer noch keinen.
Ja, und warum, Fede? Warum ist das so? Bei mir war das so, weil ich so dachte, ihr seht mich eh alle nur als Italienerin. Ja, dann bin ich das auch.
Ja.
So.
Ja, irgendwie schon, ne? Also, wie gesagt, wir haben ja letztes Mal auch drüber gesprochen und es ist ja auch, du wirst ja in diese bestimmte Rolle so ein bisschen gedrängt, ne? Bei mir war es zum Beispiel halt, wenn es um Fußball ging oder so. Weil ich ja auch viele Leute um mich rum hatte, die Fußball interessiert waren, aber auch so kommst du da ja nicht drum rum. Und irgendwie Italien gegen Deutschland gespielt hat, dann so, ah, scheiß Italien, scheiß Italiener, hier Pizzafresser, keine Ahnung. Und das ist ja einfach logisch, dass du das dann ja verteidigst und dann sagst, ja, scheiß Deutsche, scheiße, was wollt ihr, um das so zu verteidigen. Zumindest halt in dem Alter, ne? Jetzt reagiere ich natürlich nicht mehr so.
Ja.
Aber automatisch wirst du dann halt in diese Rolle gedrängt, so von wegen, du bist halt nicht von hier.
Ja, und wenn du dann dich verteidigen musst, dann grenzt du dich ja von dem Deutschsein-Narrativ ab. Oder
ja,
vom
weil
Deutschsein
es ist ja,
ab.
Ja, weil es begegnen dir Leute, die sind ja sozusagen dein Feind und du kannst gar nicht mit denen auf einer Seite sein, denkst du. Obwohl das halt einfach nur irgendwelche Dullis sind.
Ja, ich bin in so einer Migra-Telegram-Gruppe, in einem feministischen Migra-Telegram-Gruppe. Und da war ich das erste Mal so voll, habe ich mich also verstanden gefühlt. Es war richtig schlimm im Nachhinein.
Ja, ist schon krass, ne, wenn man so mal drüber nachdenkt, ja.
Ja, also was wir uns alles anhören mussten. Und gleichzeitig hat es dann die italienische Identität gestärkt. Weil klar, als heranwachsende Person möchtest du dich ja identifizieren mit etwas. Du möchtest zu etwas dazugehören. Und wenn du halt zu dem einen nicht dazugehören kannst, weil du halt davon weggestoßen wirst, nimmst du dir halt das andere.
Ja, definitiv.
Und ich möchte jetzt gar nicht so in die Opferrolle gehen, weil das ist halt voll die Ressource, die wir haben. Zwei und mehr Sprachen zu sprechen und irgendwie mehrere Kulturen zu kennen und sowas alles. Aber man kann es auch mal ansprechen, dass es halt irgendwie nicht so nice war während der WM. Und auch immer noch, wenn Deutschland gegen Italien spielt, zieht sich alles in mir zusammen.
Ja, das ist echt so ein schwieriges Thema. ich konnte dann auch nie irgendwie für Deutschland sein, keine Ahnung, weil ich dann nur diese Sachen im Kopf hatte, dass all die Leute, die dann halt sich freuen, wenn irgendwie Italien verliert und irgendwie zu mir sagen, scheiß Italiener und so, dass die sich dann freuen. Also das war einfach nur das, was bei mir dann irgendwie im Kopf war. Und irgendwie war es dann automatisch so diese Rivalität, die eigentlich gar nicht da ist, weil beides ein Teil von uns ist.
Ja.
Aber du, also das ist ja dann auch voll der innere Konflikt, weil so zwei Dinge, die eigentlich in dir sind, gegeneinander ausgespielt werden sozusagen.
Ja,
und
es ist halt mega paradox.
Das ist schon unangenehm und paradox, ja.
Und was auch eine große Sache war, ist diese Äußerung, ja, Italiener sind so dramatisch, die werfen sich immer auf den Boden und machen großes
das
Schauspiel.
Hab ich auch
gehasst. Und
ja, ja.
Also das.
Und im Endeffekt machen das halt alle möglichen Spieler, ne? Nur das
ja.
ist halt typisch mit so Vorurteilen.
Genau. Und Vorurteile, die ziehen sich aber auch weiter. Also es ist ja auch voll das Vorurteil über italienische Frauen, dass sie übelst leidenschaftlich beziehungsweise so feurig streiten und so. Wie nennt man das? Hysterisch.
Ja.
Und es kann Frauen geben, die halt so sind. Es kann aber auch deutsche Frauen geben, die so sind, dänische
ja.
Frauen, finnische Frauen. Und
ja.
dieses Dramatische, das zieht sich halt so in, ja, also das zeigt sich dann auch, wenn man über den Fußballplatz halt redet.
Ja, stimmt, ne, wo du das nochmal ansprichst. Also ich kenne jetzt, weiß ich nicht, ich kenne jetzt wenige italienische Frauen, die so drauf sind irgendwie. Wenn ich mal so überlege, wen wir so alles kennen.
Ja, Mama ist einfach die liebste Person der Welt.
Siehst du das
Aber das
Gegenteil.
Ist auch ein Vorurteil, dass Mamas halt immer so mega lieb sind. Also die italienische Frau ist, bis sie Mutter wird, übelst die Furie. Und wenn sie Mama
ja,
wird,
dann
ist sie
ist
so
sie,
die Liebste,
klar, genau,
die
stimmt,
für alle kocht.
Genau, stimmt. Oh Mann, ey.
Und der italienische Mann ist übelst der Stecher.
Ja, ja. Der Macho, ja, der Italiener, ne?
Der Italiener, ja.
Naja.
Gut.
Dann, ja, dann habe ich jetzt nochmal das letzte Wort vielleicht.
Ja, aber nur eins.
Okay, danke.
Oh. Danke dir, dass du mit deiner großen Schwester hier einen kleinen Talk geführt hast und auch als Rapper und als Bruder und als
cooler Typ?
Interviewpartner.
Okay, okay.
Ja, so, und ich bin nicht nur Fan von Fedes Musik, weil er mein Bruder ist, sondern weil ich seine Musik wirklich richtig gut finde und richtig feier. Und das Video zu seinem neuen Track Zeichen ist gerade online gegangen vor ein paar Tagen. Und das ist richtig, richtig gut geworden. Ich würde sagen, das stärkste Video bisher. Und ihr habt so viel Arbeit da reingesteckt, dass es sich auf jeden Fall lohnt, es sich anzuschauen. Plus Beat, plus Text, ist einfach richtig gut. Kleines Meisterwerk, würde ich sagen.
Danke dir. Genau, Fede404 bei Instagram, YouTube, Spotify, Apple Music, überall, wo es irgendwie Musik und Videos gibt.
An euch, liebe Zuhörende, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das war meine zweite Folge. Schickt mir doch gerne Feedback auf Instagram zum Beispiel. Ihr findet mich unter machtworte.podcast. Ich bin gerade am Anfang und ich habe Bock dazu zu lernen. Und ich habe schon nach der ersten Folge richtig gutes Feedback bekommen. Und ich glaube, dass wir schon eine kleine treue Hörerschaft haben, Hörerinnenschaft. Und ja, das freut mich sehr. Und ich freue mich auch, die nächste Episode aufzunehmen. Bis dann. Tschüss.
Gib mir ein Zeichen, sind wir alleine? Gott, du weißt, das ist Teil meiner Reise. Gib mir ein Zeichen, Gott, ich weiß es. Ich muss weit, noch so weit, noch so weit.